Okay. Super, ich habe auch den Link schon gepostet. Schaue ich nochmal schnell. Ja, der ist draußen. Dann drücke ich jetzt auf Aufnahme und fange dann einfach an, oder wie? Kann ich?
Ja.
Ah ja. Dann warte ich noch, dass vielleicht noch ein paar Leute einschalten und dann fange ich einfach an mit unserem Intro.
Geil. Du hast einfach dieses System total
Es
internalisiert, wie
ist
das
der
läuft
Wahnsinn.
hier.
Erfolgsfans. Der FC Bayern München Podcast von Bayern Fans für Bayern Fans.
Herzlich willkommen, liebe Menschen an den Audiogeräten und live jetzt bei YouTube. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Erfolgsfans und zwar der Nummer 59 am 9. Februar im Jahre 2014. Der FC Bayern spielt so weiter wie eh und je. Er siegt und siegt und siegt und auch die Erfolgsfans machen so weiter wie eh und je. Sie nehmen auf, sie nehmen auf, sie nehmen auf. Und wer sind wir? Ja, wir sind Nicolai Emick und wir sind ich, Ruben Schulze-Fröhlich, herzlich willkommen. Servus.
Wir sind vor allem mal ich. Ja, hi, grüß dich. Guten Abend.
Wir sind ich, das ist ganz besonders wichtig.
Wie ungewohnt, Sonntag 20:30 Uhr.
Ja, es ist, mein
Primetime.
Gott, wir haben halt alle beide solche starken Verpflichtungen im privaten, im beruflichen Bereich, dass wir nicht immer zu einer gleichen garantierten Zeit aufnehmen können. Aber ich denke, das macht nichts, oder?
Nein, Hauptsache so ungefähr alle 10 Tage. Das
Genau.
fände ich gut.
Was ich mich gefragt habe, was machen wir eigentlich mit der nächsten Folge? Dürfen wir eine Folge
Ja.
60 aufnehmen und dann nennen wir sie 59 plus 1 und was macht iTunes?
Mir kam es auch gerade, und ich habe mir gedacht, scheiß drauf, das ist doch völlig wurscht. Finde ich alles Kinderkram.
Einfach mal eiskalt.
Ja, was soll denn der Scherz?
57, 58, 59.
Ja,
Ja.
wir können uns ja das überlegen. Aber ich glaube, das ist Kinderkram.
Ja. Was machen wir heute mit euch außer Kinderkram? Wir schauen zurück auf die Spiele FC Bayern gegen Eintracht Frankfurt. Wir schauen auf das Derby, das für einige Emotionen gesorgt hat. FC Nürnberg gegen FC Bayern. Wir haben einige News, einige gute Nachrichten, einige sehr, sehr tolle Nachrichten und aber auch unsere Erfolgsfrage: Auslaufmodell Schweinsteiger. Wohin mit Basti, wenn er wieder fit ist? Und dann schauen wir auch noch auf die beiden kommenden Spiele.
So
Ja,
cool. Yeah.
los ging's gegen Eintracht Frankfurt zu Hause. Und ich muss sagen, ich habe noch kein Spiel so genossen unter Pep Guardiola wie dieses. Ich fand, das Spiel war teilweise pure Poesie. Also zu sehen, wie da Götze, Ribéry, Robben, Thiago, wie die gespielt haben. Manchmal, ey, wir sind einfach nur so wollüstige Stöhner entfahren. Das war einfach so geil. Also, es war wirklich, es war nicht nur dieser Pass, den da alle erwähnen von Thiago, dieses Volley-Ding. Einfach, wie die zusammen gespielt haben, das war eine solche Schönheit des Seins. Es war unglaublich.
Ja, im
Ich
Vorhinein
war.
wurde da ganz schön diskutiert, gell? Wie ist es, wenn Armin Fee da jetzt ein paar Spieler einfach schont und sagt sich, ja gut, das Spiel gegen Bayern schenken wir her. So ist es sozusagen schon so vor dem eigentlichen Spiel schon so zu Kreuze kriechen und es herschenken. Ist es überhaupt guter Stil und ist es ein neuer Trend? Und ach, ist doch, ich finde das auch schon wieder kindisch, muss ich ehrlich sagen. Aber du hast ja auch schon, glaube ich, nee, nicht bloß glaube ich, sondern es war tatsächlich in der letzten Folge, hast du auch gesagt, ja Gott, hast den freudschen Versprecher dir geleistet und hast gesagt, ja, wir spielen noch gegen Eintracht Frankfurt. Und es war halt dann auch so, gell?
Ja, es war nicht wirklich viel Gegenwehr.
Ja,
Aber
weil es war, wie es zu erwarten war, eigentlich. Das ist eigentlich total schlimm, sowas zu sagen. Und es ist einfach auch total arrogant, aber es war halt einfach, es war einfach so.
ja, mein Gott, also ich weiß nicht. Glaubst du, die haben jetzt wirklich mit Absicht das Spiel hergeschenkt und haben die Spieler ernsthaft geschont, weil sie nicht gewinnen wollten? Oder war das auch einfach nur so ein Blabla?
Ich glaube einfach, dass das überhaupt nichts Neues ist oder so. Weißt du, wenn du halt wohin gehst und dir denkst, ja Gott, das Spiel ist nicht mehr wichtig für mich, dann schonst du da auch Leute. Bei uns wäre die dementsprechende Entsprechung, wenn letztes Spiel Champions League, Vorrunde und man ist sicher Erster. Weißt du, ja. Dann laufen wir auch nicht mit der allertollsten Zuckerelf sozusagen auf. Und genauso ist es bei denen auch. Wenn die sich halt einfach wenig Chancen oder sozusagen wenig Nutzen ausrechnen, dann schont man halt auch mal jemanden. Find ich keinen neuen Trend oder sowas oder jetzt nichts besonders Überraschendes. Es sind da bloß andere Voraussetzungen.
Ja. Apropos Voraussetzungen, wie haben wir denn gespielt? Erzähl doch mal.
Wir haben gespielt mit Neuer, Rafinha, Boateng, Dante, Alaba, Lahm, Thiago, Shaqiri, Götze, Ribéry und vorne mal wieder Mandzukic.
Ja, stimmt. Der Denkzettel, der ausgestellt worden ist von Guardiola, Spiel davor war er nicht mal im Kader. Und jetzt ist Mandzukic wieder im Spiel gewesen, ja jetzt auch im Spiel gegen Nürnberg. Und mei, wir können es schon vorwegnehmen, ihr kennt die Ergebnisse ja eh. Er hat, glaube ich, Guardiola das Vertrauen 1-1 wieder zurückgegeben und hat zwei starke Spiele gemacht. Der nächste Denkzettel, der so gerüchtet man es verteilt worden ist, trifft Toni Kroos, der jetzt auch nur auf der Bank war gegen Frankfurt.
Ja, stimmt. Nochmal zu Mandzukic eben. Der hat, glaube ich, tatsächlich das wirklich ernst genommen. Ich habe am Anfang auch so gedacht, also eigentlich finde ich das ein bisschen albern, die sind ja alle alt genug und sowas. Aber ich muss auch sagen, der hat auch irgendwie seine Spielweise hat sich ein bisschen verändert, meiner Meinung nach. Der war einfach noch mannschaftsdienlicher und er war irgendwie doch etwas Lewandowski-mäßiger noch unterwegs als sonst. Fandst du nicht? Gerade jetzt, ich spreche zum Beispiel diese Kopfballablage auf Shaqiri an, der dann abgezogen hat, der dann so am Pfosten, glaube ich, gescheitert ist.
Oder auch stimmt, das ist vollkommen recht, auch das erste Tor von Götze war genau so. Er legt den Ball eigentlich auf den Außen zurück in die Mitte auf Götze und er macht das Tor.
Ja, stimmt. Aus einem Winkel, die Position war fast ähnlich wie die von Shaqiri, bloß der Fuß war der andere. Ich hätte eigentlich nie gedacht, dass man da überhaupt treffen kann.
Das Tor war so geil. Das war auch genau sowas, was ich meinte. Einfach eine absolute Schönheit. Also was Götze da teilweise abliefert, das ist ja wirklich, das ist wirklich Wahnsinn. Das sieht so flüssig. Weißt du, das sieht so, ich war, ganz anderes Thema, ich war am Donnerstag im Cirque du Soleil. Das sind ja auch so Wahnsinnsakrobaten. Und die schaffen es auch, das Unfassbarste einfach aussehen zu lassen. Und genau das macht Götze auch. Ja. Alles flüssig. Es ist einfach ein einziger Fluss und es sieht so easy aus, wie er den Ball mit der Brust annimmt und bevor er den Boden berührt, einfach Volley einfach schön ins Tor haut.
Ja, das stimmt. Wahnsinn, vorher auch wieder Spieleröffnung von Dante, gell? Von ziemlich weit hinten raus auf Mandzukic, der legt mit dem Kopf ab auf Götze. Eigentlich, wenn man sozusagen die Spieleröffnung rausnimmt, zwei Ballberührungen Tor.
Wahnsinn, wahnsinnig. Ja. Auch richtig, richtig schön. Also da, das war zum Zungenschnalzen. Es begeistert mich einfach. Ich muss auch sagen, ich war ja am Anfang gar nicht mal so mega glücklich mit Mario Götze. Es waren so mehrere Sachen. Erstens, ja, man kauft ihn jetzt von Dortmund, fand ich irgendwie ein bisschen blöd. Ich hatte, das bei mir sind immer so die Gefühle, ich bin da so traditionell aufgestellt. Ich habe mir gedacht, oh Gott, wen verdrängt er denn jetzt, der Götze? Ich mag nicht, dass Müller wegen Götze nicht mehr spielt. Mhm. Also ich war auf Götze, habe ich mich gar nicht so wirklich megamäßig gefreut, muss ich ja sagen. Aber jetzt finde ich, man sieht einfach, was der kann und warum der geholt worden ist. Und auch noch eine andere Sache, ich habe mir damals, haben wir auch im Podcast gesagt, habe ich gesagt, ich finde es irgendwie schade, dass man nicht Neymar geholt hat, dass man nicht mal was riskiert hat. Aber jetzt, wo so rausgekommen ist, dass die wirklich 100 Millionen Dollar oder Euro gezahlt haben für Neymar, dass jetzt der Präsident von Barcelona, der Rosell, zurückgetreten ist wegen diesem Deal, weil der alle anlügen musste und was ein unfassbares Gestrüpp, der jetzt eine Korruptionsaffäre am Hals hat, da bin ich eigentlich jetzt froh, dass wir Götze zum Schnäppchenpreis geholt haben.
Ja, Neymar war ja tatsächlich auch wirklich im Gespräch. Rummenigge und Guardiola haben da ja wirklich drüber gesprochen. Und was ich aus einem Interview noch so mitgenommen habe, Rummenigge hat ja scheinbar dann Guardiola überzeugt und hat gesagt, ja, nee, lass uns mal das mit dem Götze probieren. Der kommt hier mit dem Klima besser klar. Ja. Und stell dir mal vor, so ein Südländer ist in Deutschland und dann regnet es, dann wird er traurig und dann spielt er nicht so. Und Götze kennt es halt schon. Und der, also ich bin... War am Anfang, als der kam, wenn wir jetzt nochmal so zurückgehen können, war ich ja total happy, weil ich den schon immer mega gut fand. Fand, nicht fande.
Und, der Fandefeld.
Genau, und zwischendrin fand ich ihn dann doof. Ja, da saß er ja dann auch noch viel auf der Tribüne mit seiner blöden Mütze, auch im Champions League-Finale, als er noch bei Dortmund jetzt mal aber schon bekannt war, dass er zu uns kommt. Das fand ich doch, jetzt mittlerweile ist er tatsächlich einfach das, wofür er geholt wurde. Und das finde ich gut.
Ja, ja. Bloß sein Torjubel, den finde ich immer noch etwas befremdlich mit Alaba. Es ist so, sie so tun, als wenden sie sich, ich meine, sie tun es ja, sie wollen ja damit ihre Gläubigkeit zum Ausdruck bringen, aber es wirkt so, als stellen sie sich auf eine Ebene mit Gott. So,
yeah.
Ich bin der absolute Boss. Aber ja, bevor wir weiter das Spiel besprechen, wollte ich noch eine Sache erwähnen, nämlich die total geniale Choreo zu Ehren von Kurt Landauer, der Ultras und des Club Nummer 12. Die waren da alle, glaube ich, beteiligt. Fand ich wirklich wahnsinnig geil. War ja hier dieses Spruchband, der FC Bayern und ich gehören nun einmal zusammen. Wir sind untrennbar voneinander. Und gleichzeitig gibt es ja auch die Dokumentation und diese Sonderausstellung in der FC Bayern Erlebniswelt rund um Kurt Landauer, finde ich einfach toll, was da so passiert und was da für ein Zeichen gesetzt wird. Das macht mich dann einfach doch stolz, muss ich sagen.
Das freut mich.
Ja, und was ich auch ganz toll fand von den Eintracht Frankfurt Ultras, es gab ja eine Schweigeminute, weil ein Schickeria-Ultra auf ganz schreckliche Art und Weise umgekommen ist. Der wurde irgendwie vom Zug erfasst beim unbeschrankten Bahnübergang. Da gibt es voll die Diskussion und so. Und da gab es dann Schweige 5 Minuten und die Ultras von Frankfurt haben sich angeschlossen. Fand ich geil. Und danach hat mich auch noch gefreut, gab es auch noch ein Spruchband in der Kurve bei den Bayern. Fußball ist alles, auch schwul. Was ich dann ein bisschen komisch fand, war die Reaktion der Frankfurter Ultras, die dann nur noch gerufen haben, warum seid ihr so leise, ihr Homos? Das war ein bisschen okay.
Nun, naja. Ja.
Wie dem auch sei. Ja, haben wir das auch gesagt. Ja, das Spiel, mein Gott, muss man jetzt da noch wirklich viel zu sagen. Wir haben es dann eigentlich nach Strich und Faden dominiert, oder?
Ja, bis auf, irgendwann gab es mal so einen komischen, abgefälschten Abpraller, der irgendwie von rechts außen auf Neuers Tor gekommen ist. Aber ansonsten irgendwelche gefährlichen Sachen kann ich mich nicht erinnern. Vor der Halbzeit wurde dann auch das 2-0 durch Ribéry gemacht. Da wollte Mandzukic eigentlich schön so ins lange Eck gegen den Lauf köpfen, hat aber allerdings an so einem Abwehrspieler hängen geblieben und dann ist halt Ribéry da und schiebt den noch ins linke Eck dann rein. Und das war dann eine ganz komfortable Pausenführung.
Ja, das stimmt. Ja. Und in der zweiten Halbzeit haben sie es eigentlich erstmal so ein bisschen lockerer angehen lassen, aber dann, kam Robben rein und man hat einfach gemerkt, Robben ist heiß und der hat gleich in der 67. dann noch das 3-0 gemacht und Dante dann mit dem Kopfball sofort hinterher das 4-0 und dann war es ja eh schon alles durch.
Genau. Was irgendwie die ganze Zeit, ich habe es ja im Fernsehen gesehen, auch von den Moderatoren die ganze Zeit so gehypt wurde, ist, dass am Schluss sah es scheinbar so aus. Ich habe das, naja, kann ich schon teilweise auch unterschreiben, dass irgendwie jeder Ball unbedingt zu Mandzukic musste, dass sozusagen er jetzt halt doch noch ein Tor sozusagen schießen darf. Hat es ja dann auch geschafft, ziemlich spät. Und dann war ja der Jubel mit Mandzukic und der Mannschaft war ja dann ganz intensiv und die haben sich alle umarmt und alles. Findest du sowas, dass das ein Zeichen ist, dass schon irgendwie so ein bisschen an der Autorität des Trainers vielleicht dann so ein Wink in die Richtung ist von der Mannschaft?
Also würde ich jetzt nicht so sehen. Ich finde so, es ist eher ein Zeichen der Mannschaft an Mandzukic, hey, pass auf, wir stehen zu dir, weil ich glaube, Guardiola ist schon auch so ein Trainer, der sowas ganz bewusst auch solche Reaktionen provoziert, glaube ich.
Okay.
Also ich glaube, der freut sich dann in solchen Momenten und sagt sich, mein Plan ist aufgegangen, super. Die Mannschaft drückt ihn enger zusammen und das passt einfach.
Ja, schade, dass du das so siehst, weil irgendwie, wo keine Krisen sind, müssen wir uns halt irgendwie welche machen. Und wenn es dann so ein bisschen ein Feuer wäre zwischen Mannschaft und Trainer, so ein zerrüttetes Verhältnis.
Also ich glaube, ein ganz einfacher Typ ist der Guardiola schon nicht, weil wie er mit Toni Kroos gerade umgeht, ist schon, weiß ich nicht. Also man merkt auf jeden Fall, dass es in Kroos ordentlich rumort. Und diese ganzen Wechselgerüchte sind ja auch da. Ich meine, seine Vertragsverlängerung ist in Stocken geraten. Er verlangt einfach halt wahnsinnig viel Geld und FC Bayern will es ihm nicht geben. Da bin ich gespannt. Es könnte schon sein, dass das jetzt so ein bewusster Denkzettel ist deswegen, auch weil er ja sich so ein bisschen komisch verhalten hat bei seiner Auswechslung. Also ich glaube, Guardiola ist in der Hinsicht schon ein harter Hund.
Okay. Ja, wobei natürlich auch der Wind für Toni Kroos nicht bloß von Guardiola kommt, sondern auch von Leuten wie Günter Netzer zum Beispiel, der so sagt, er soll sich jetzt nicht überschätzen. Das ist natürlich schon eine unangenehme Situation, die auch irgendwie, finde ich, problematisch sein kann, selbst wenn man sich einigen würde. Weißt du, dann ist es ja einfach ein Kompromiss und Kroos fühlt sich vielleicht einfach für unter Wert verkauft. Und selbst wenn er sozusagen dann bei Bayern bleibt und nicht sein maximal gefordertes Gehalt bekommt, könnte es trotzdem sein, dass es irgendwie vielleicht doch nachteilig für beide Parteien dann wird. Aber es ist ein bisschen in die Zukunft jetzt halt orakelt, aber das ist so ein bisschen mein Bedenken momentan.
Ja, kann absolut sein. Man wird abwarten müssen, wie sich das einfach alles weiterentwickelt. Es ist auf jeden Fall, ja, mein Gott, wie du schon sagst, es ist gerade eine nachrichtenarme Phase, weil ja einfach alles so gut läuft. Und dann ist sowas natürlich auf jeden Fall dann ein Thema.
Wir brauchen Krisen.
Nein, bitte nicht. Ja, wenn man sich die Statistiken anschaut, das ist ja ist schon erschreckend. Was mir nur mal wieder auffällt und was ich echt interessant finde, dass wir zum Beispiel im Spiel gegen Frankfurt kein einziges Mal im Abseits gestanden sind. Krass. Das heißt, weißt du, wir spielen uns halt immer so vor, diese risikoreichen Pässe, wo es drauf ankommt, an der Kante ist er jetzt im Abseits oder nicht. Die brauchen wir gar nicht, weil wir uns einfach so vors Tor kombinieren. Das ist schon krass.
Ja, Mario Gomez ist auch nicht mehr da.
Ja, und Mario Mandzukic, du hast es ja angesprochen, hat am Ende ja dann wirklich noch sein Tor gemacht.
Das nochmal, war ja schön. Nochmal kurz zurück zu den Krisen. Da braucht man sich gar nicht drum kümmern. Die kommen nämlich schon am Mittwoch zu uns. Ganz, ganz frei Haus wird da eine Krise angeliefert aus dem Norden. Aber dazu später mehr.
Ach, spielen wir zu Hause gegen Hamburg?
Nein.
Okay. Ja, nee, dann
wir werden
ins Krisengebiet geliefert.
Genau, so
jetzt zur Stunde tagt der Aufsichtsrat. Ich bin gespannt, ob dann schon Felix Magath auf der Bank sitzt, wenn wir gegen die spielen. Das würde mir irgendwie nicht so gefallen, weil sonst reißt er da noch irgendwas raus. Aber das glaube ich nicht. Also bei aller Liebe, das ist ja wirklich der HSV. Das ist ein Trümmerhaufen. Hey.
Ja, ist, oh Mann. Ist echt Werder krass. Bremen ist auch ein Trümmerhaufen. Aber
alle sind Trümmerhaufen, aber die halten am Trainer fest.
Das ist schlimm, ey. Es ist einfach schlimm. Ja, was soll man machen?
Was soll man tun, ja. Genau, also ja, so viel zum Spiel gegen Frankfurt. Trapp hat sich leider dann noch ein bisschen verletzt, aber gar nicht so schlimm, wie man erst gedacht hat. Also ja, war einfach ein geiles Spiel. Es hat mir einfach wahnsinnig Spaß gemacht, dazu zu schauen.
Ja, mir hat es auch Spaß gemacht, bei Nürnberg zuzuschauen, auch wenn es jetzt nicht so das Torfestival war. Aber ich fand es trotzdem, fand ich ein schönes Spiel, weil gerade auch am Anfang Nürnberg da schon so ein bisschen mithalten konnte. Wenn man, muss man allerdings mithalten, diesen Begriff schon sehr, sehr weit formulieren, weil so ganz die krasse Revolution, wie jetzt mancher Moderator oder Journalist es da rein interpretiert hat, fand ich es jetzt nicht.
Das ist eh so ein Thema. Der Fritz von Ton und Taxis, ich habe es ja auch nur im Fernsehen gesehen. Ich fand den so katastrophal, was der für eine Scheiße gelabert hat. Ja. Der hat einen Mist gelabert. Du. Ich war eigentlich mich nonstop nur noch am Aufregen, was der wieder erzählt hat. Du.
Ja, ich fand's
unglaublich.
Eine ganz nette Szene war, als dann das Spiel in die Halbzeit gegangen ist, aber er sozusagen sich noch nicht verabschieden konnte, weil sozusagen die anderen Spiele noch gelaufen sind und er sozusagen nicht die Zusammenfassung schalten konnte, hat er gesagt, ja, also es gibt jetzt eigentlich nichts mehr zu sagen und dann haben sie auch mal Ruhe und ich sage jetzt erstmal nichts mehr, so nach dem Motto. Dann hat er gar nichts mehr gesagt.
Danke, danke, danke.
Dankeschön. Ja, so viel anders war es gar nicht von der Aufstellung, gell?
Nee, eigentlich überhaupt nicht.
Das ja, Robben einzige, war von Anfang an.
Das einzig Besondere war halt, dass Toni Kroos wieder draußen ist und Robben ja von Anfang an gespielt hat.
Ja, genau.
Und Mandzukic halt auch wieder gespielt hat, gell? Das ist halt auch interessant, dass er jetzt wieder so auf ihn setzt. Aber ich habe es eigentlich auch im Spiel gegen Nürnberg nicht anders erwartet, weil wir haben uns gegen Nürnberg immer schwer getan. Ich habe auch tatsächlich nicht erwartet, dass wir so gewinnen, weil Nürnberg ist für mich einfach immer so ein klassisches 1-1.
Okay.
Da spielen wir unentschieden in Nürnberg, weil die sich einfach immer wahnsinnig reinhängen.
Reingehangen haben die sich ja auch mit ihrer Choreo am Anfang. Die war schon geil, fand ich. Die hatte tatsächlich, war großes Tennis.
Ja, das war natürlich jetzt ein absolut brisantes Duell da mit den Nürnberg-Fans, muss man sagen. Also da lag Feuer in der Luft, hat mich dann gewundert, dass am Ende des Tages es nicht noch zu ziemlich krassen Schlägereien gekommen ist. Also die Choreo, ja, muss man sagen. Kannst du mal erzählen, was da zu sehen war für die Zuschauer, die das oder Zuhörer, die das nicht gesehen haben?
Ja, und zwar war es auch so ein bisschen so personenkultmäßig wie bei der Kurt-Landauer-Geschichte, und zwar einfach ein erstens die ganze, ja, eigentlich schon fast die ganze Hälfte vom Stadion war in Rot und Schwarz mit dem entsprechenden Plastikfolien eben hochgehalten. Und ein großes Bild vom Tick Tchaikovsky, wo dran stand, ich war schon Nürnberg-Fan, als ich noch die Bayern trainiert habe.
Ja.
Und fand ich, war beeindruckend. Hatte schon was von Champions League-Halbfinale.
Ja, das war wirklich stark. Die weitere Vorstellung der Nürnberg Ultras war dann ja nicht mehr so stark, weil, ich weiß nicht, wer das alles weiß, aber vor 2 Jahren ungefähr wurde ja das Südkurvenbanner entwendet. Südkurve, Herz und Seele unseres Vereins steht da drauf. Das ist jetzt kein Banner, glaube ich. Also alles jetzt gefährliches Halbwissen, weil ich bin da auch nicht so drin. Das ist jetzt nicht das Banner der Schickeria oder nur der Schickeria. Das wurde in Kooperation mit anderen Fans noch gemacht, aber es ist halt eben das offizielle Südkurvenbanner. Und ein Mitglied der Gruppe Schickeria, dem wurde das Ding halt auf dem Nachhauseweg, glaube ich, geklaut. Also das war wirklich so eine Art Überfall. Da gab es auch polizeiliche Ermittlungen etc. Und dann hat man schon immer damit gerechnet, dass das irgendwann mal präsentiert wird, weil alle schon so ungefähr gewusst haben, dass die Nürnberg Ultras das haben. Und es ist halt nicht so weit gekommen. Und jetzt in dem Spiel, jetzt in Nürnberg, wurde das dann während dem Spiel in Stücke zerfetzt präsentiert quasi. Und dann sind halt die Bayern Ultras auch von der Schickeria ja sehr emotional haben sie natürlich reagiert. Die Kapos haben nicht mehr weitergesungen. Ein paar haben das Stadion verlassen. Also da hätten sie sich nicht wundern brauchen, die Nürnberger, wenn es dann richtig zu üblen Rennereien und so gekommen wäre.
Ja, ich enthalte mich jetzt da mal.
Ja, ich weiß, du siehst das immer so alles als Kindergarten und so, aber ich fand es schon, also auch total erschrocken.
Nein, ich verstehe durchaus, ich kann es absolut nachvollziehen, dass es das so eine gewisse Symbolik hat und dass man sich da auch so ein bisschen einen Sport draus macht, Fansymbole der gegnerischen, in Anführungszeichen, Gruppen eben zu erbeuten und so weiter und so fort. Aber ich war jetzt natürlich, ich habe nicht gesehen, was da ablief, aber die Berichterstattung war dann so, ja, die waren dann so sauer, die haben dann mit ihren Fahnen auf den Zäunen rumgetrommelt, weißt du, wie so Orang-Utans, die keine Ahnung ist. Ich weiß es nicht.
Besser so, als wenn sie angefangen hätten zu schlägern. So
ja, was. Das wollte ich, darauf wollte ich gerade raus, weil das ist dann schon wieder auch ein Zeichen voll Größe, dass wenn dann das sowas so stört, dass man dann einfach dennoch sozusagen das nicht in Gewalt münden lässt, das ist schon eine gute Sache. Und naja.
Ich glaube, üblicherweise, wenn man sich wirklich ehrenhaft an diesen, keine Ahnung, Kodex kann man das sagen, der Ultras gehalten hätte, dann hätte man das Banner, glaube ich, umgedreht, präsentiert im Block und nachher irgendwie zurückgegeben. Aber jetzt das zu zerschneiden, ist natürlich schon totaler Schwachsinn. Naja, gut.
Ja.
Reden wir nicht über was, von dem wir eigentlich keine Ahnung haben.
Ja, das stimmt. Das
lass es weitergehen zum Spiel, weil das war ja wirklich, wie du gesagt hast, hochinteressant, weil der FCN hat ja Gas gegeben wie die Feuerwehr. Die hatten ja am Anfang 3-4 Chancen, woraufhin Fritz von Ton und Taxis auch gesagt hat, eigentlich müsste es schon 4-0 stehen. Ja klar, aber ein Fallrückzieher an die Latte war dabei, das war schon eine richtige Großchance.
Ja, stimmt. Die haben tatsächlich auch gut mitgehalten. Das war das so zu erwarten? Ich weiß es nicht. Ich hätte eigentlich tatsächlich wieder so eine Dominanz erwartet, wie es dann Bayern phasenweise so um die Halbzeit hatte. Ich bin allerdings überrascht, dass Nürnberg das so gut gemacht hat, weil die ja auch einigermaßen verletzungsgeschwächt eben da hingegangen sind und ja während dem Spiel auch immer mehr Leute verloren haben.
Ja,
und
das deswegen, war schon bitter, oder?
Ja, das ist immer schade. Allerdings glaube ich nicht, dass das einen mehr oder weniger großen Einfluss auf das Spiel hatte.
Ja, also wenn du 2 wichtige Spieler verlierst und die beide sich sehr heftig verletzen, hat es, glaube ich, schon einen Einfluss aufs Spiel. Glaubst du, die haben das wieder mit Absicht gemacht, dass die auf so einem Acker gespielt haben? Oder, weil das war ja wirklich, weißt du, das war ja, ich fand das so aus wie ein Sandplatz.
Ja, man merkt es auch bei dem einen oder anderen Ballgewinn und wir hatten nicht so viel Ballbesitz wie sonst. Wir hatten unter 60% insgesamt. Ja. Viele von diesen Ballverlusten waren tatsächlich meiner Meinung nach auch, weil einfach diese Bälle versprungen sind dann. Und
ja, ich fand es so krass, weißt du, wenn der Ball gerollt ist, wie als hätte es geregnet, hat der Ball so eine kleine Sandspur aufgewirbelt. Also das ist halt schon irgendwie krass.
Ja, man hat sich ja dann auch schon ein bisschen damit beholfen, dass man mit hohen Bällen gearbeitet hat und so. Ich meine, das sind allerdings halt dann auch Mittel, weißt du, die anderen spielen ja auch auf dem gleichen Platz eben. Und ich weiß nicht, ob jetzt sozusagen nur, weil du eine schlechtere Mannschaft bist, ob das jetzt für dich dann sozusagen nicht so ein großer Nachteil ist. Ich finde halt, wenn jemand in was gut ist, weißt du, dann muss er halt auch mit den entsprechenden Bedingungen einfach klarkommen. Weißt du, wenn jemand ein Tennis-Pro ist, dann spielt er mit einem 5.000-Euro-Schläger, spielt dich an die Wand, und mit einem 30-Euro-Aldi-Schläger spielt er dich auch an die Wand. Und so, finde ich, sollte das da eigentlich auch sein.
Ja, es ist natürlich eine einfache Rechnung, wenn man sagt, der FC Bayern, der spielt gerne Kurzpassspiel, technisch sehr hoch anspruchsvoll. Das ist schwieriger auf so einem schlechten Platz, als wie wenn du einfach Kick and Rush spielst und die Bälle nach vorne prügelst. Da passiert vielleicht mal was Unvorhergesehenes, gibt es einen technischen Fehler in der Abwehr oder so.
Ja.
Keine Ahnung, ja.
Ja, die Frage ist immer, wie das ist. Es hat man uns ja auch, oder wir haben das uns sogar ein bisschen vorgeworfen. Ich glaube, es war ein Spiel gegen Barcelona, wo dann irgendwie zufällig eine Pfütze in der Mitte entstanden ist vom Platz, wo sozusagen einfach ein Großteil vom Spielaufbau der gegnerischen Mannschaft stattfindet. Und wir haben eben da zu der Zeit noch deutlich mehr über die Flügel gespielt. Es ist immer die Frage, ist das jetzt wirklich so? Ich weiß es nicht.
Glaube ich jetzt auch nicht wirklich.
Ja.
Ja, und dann mitten rein eigentlich in die Sturm- und Drangphase von Nürnberg hat dann einfach Mandzukic ein total wichtiges und geiles Tor gemacht. War einfach super, fand ich, wie er das gemacht hat. Typisches Mandzukic-Ding.
Ja, das stimmt. Nochmal ganz kurz zur Sturm- und Drangphase von Nürnberg. Ja. Die hatten allerdings schon auch, glaube, bis wir die erste so Hochkaräter-Chance hatten, die halt Mandzukic da gemacht hat als klassischer Mittelstürmer, ich glaube, die hatten 4 oder 5 Torchancen dann schon zu dem Zeitpunkt.
Ja, das war richtig gut, und eine richtig mega gefährliche halt an die Latte. War schon echt krass.
Ja, richtig, genau. Ja, Mandzukic, wenn du es ansprichst, war tatsächlich einfach so ein, war eigentlich, hätten wir auch Gomez hinstellen können. Der wäre genau in der gleichen Position gewesen und das Tor genau so gemacht.
Ja, auch dieses Empfallen, gell, diese komischen Dinger.
Ja, genau. So gerade das die letztmögliche Extremitätenteil trifft dann sozusagen den Ball.
Ja. Aber das schneide. Ein paar Minuten später, das war ja schon fast Comedy, dieser mega geile Freistoß von Robben an dem Pfosten oder an die Latte, dann Müller aus 2 Meter Entfernung, Kopfball an die Latte, und Mandzukic scheitert an Schäfer, habe ich auch gedacht, hey Leute, Wahnsinn, also das darf aber auch nur in so einem Spiel passieren. Sowas. Ja,
das war echt ein mega Freistoß, unfassbar. Ja,
so dieses Geräusch, das hast du noch in ganz Nürnberg gehört, wie das Ding an die Latte ist.
Ich weiß nicht, ob das war alles davor oder danach. Es gab doch mal so einen Freistoß von rechts außen, den hat Thiago ausgeführt, und irgendwie ist der Ball so durch über 2, 3 Köpfe zu Götze gekommen, der dann so aus der Drehung auch einfach so eine Bogenlampe Richtung Tor geschossen hat. Und das war tatsächlich auch so was du vorher von angesprochen hast von Götze, dass das halt einfach so mega einfach aussieht, was der macht. Ja. Weil es einfach eigentlich auch ein völlig unmöglicher Winkel war, weil er im Rücken zum Tor stand, aber irgendwie mit so einer Scherenbewegung dann trotzdem den Ball dahin bringt. Ja.
Ja, super. Und dann sind wir halt in die Halbzeit gegangen mit einem 1-0. Verdient würde ich jetzt, in der ersten Halbzeit würde ich nicht sagen, dass es verdient war. Es war fast schon glücklich, dass wir 1-0 geführt haben. Aber dann, wie du es halt als Profimannschaft machen musst, zweite Halbzeit geht los und Philipp Lahm in seinem 250. Bundesligaspiel schießt das 2-0, Wahnsinn. Eine
als
Geschichte, die nur der Fußball schreibt.
Als Mittelstürmer.
Er duselt mal auch irgendwie nur so komisch rein, gell? Also es ist so ein bisschen, aber mei, es ist einfach nicht sein Hauptgeschäft.
Ja, er muss seine Leistung war, glaube ich, auch nicht das Reindusen, sondern seine Leistung war, da aufzutauchen von seiner Position eigentlich aus, weil da wäre eigentlich so, hätte er eher so ein Müller oder was auch immer erwartet. Aber da kommt er dann an. Und Mandzukic schlägt vor, gell? Nicht schlecht.
Mandzukic, der gibt sich schon keine Blöße, der nimmt sich das zu Herzen, was der Pep Guardiola ihm wohl erzählt hat, er hängt sich rein, es freut mich auch. Also ich finde Mandzukic ja irgendwie einen geilen Typ, den wir halt auch brauchen. Der bringt halt dieses Eckige und Kantige da in unser Ballett rein, das ist einfach schön. Ja, freut mich. Ich habe mich auch sehr gefreut dann, dass Martinez sein Comeback gegeben hat. In der 72. Minute ist er eingewechselt worden für Müller, hat ein solides Spiel gemacht, das hat mich einfach gefreut.
Ja, hat ja Guardiola was Interessantes über Martinez gesagt. Er hat gesagt, solange er beim FC Bayern ist, wird Martinez auch beim FC Bayern sein.
Oh, also ist er dann nächste Saison weg, oder wie? Wenn man den Gerüchten glauben kann. Nein, das ist ja, mein Gott, wir ganz viele Spieler von uns werden halt mit anderen Vereinen in Verbindung gebracht. Dante, Müller, Martinez, klar, also
groß. Genau, ja, darum ging es eben, um sozusagen diesen Gerüchten den Wind aus den Segeln zu nehmen.
Ja, und dann haben wir das Spiel einfach runtergespielt. Ich fand es eher nur erschreckend, dass wir aus den zahlreichen Konterchancen einfach kein Tor mehr gemacht haben, weil da waren echt krasse Chancen dabei.
Ja, war ja auch noch ein geiler Freistoß von Alaba zum Beispiel. Ja. Also diese Standards, die sind tatsächlich einfach beim FC Bayern auch mittlerweile echt eine Waffe geworden. Hm. Es gab Zeiten, ne? Ich glaube, da haben wir auch schon aufgenommen, da haben wir einfach gedacht, oh, wir haben eine Ecke, ist eh, kann man eh vergessen, brauchen wir eh nicht, ist eh nicht wichtig. Oh, Freistoß, wann haben wir das letzte Mal ein Freistoß-Tor gemacht? Das ist völlig egal, ist sozusagen völlig wertlos für uns. Aber mittlerweile sind wir da echt gefährlich geworden. Das gefällt mir, auch gerade unter einem Trainer, der Pep Guardiola heißt.
Das stimmt, ja, das ist gut. Ja, gut. Ich glaube, wesentlich mehr gibt es zu dem Spiel eigentlich nicht zu sagen. Oder wir siegen einfach weiter. Immer noch 13 Punkte Vorsprung vor Bayer Leverkusen, die wirklich tapfer Schritt halten. Dortmund hat wenigstens auch jetzt mal wieder gewonnen. 2 Spiele hintereinander. Das heißt, da hat sich auch abstandmäßig nichts getan.
Jo.
Genau. Gut, dann würde ich sagen, wir kommen doch gleich zu den News und machen doch erstmal die positiven Sachen, weil da gibt es dieses Mal einige. Und zwar, Robben ist kurz vor der Verlängerung von seinem Vertrag bis 2017. Schöne Sache, oder?
Vor allem finde ich das total lang.
Ja, das ist krass, denn ist er 33 oder 34 sogar schon, 2017.
Ja, witzig. Wir hatten ja, gerade als er frisch zu uns gekommen ist, war er ja einfach verletzungsgeplagt und einfach ständig kaputt und alles. Und mittlerweile ist er auch, wenn jetzt halt gerade erst sozusagen wieder aus einer Verletzung zurückgekommen ist, finde ich, hat er nicht mehr so diesen Nimbus, dieses Glasmenschen.
Nö, gar nicht mehr. Der hat so lange so schön gespielt und auch irgendwie so. Ich meine, das war jetzt ja auch eine Verletzung, das war eine Fleischwunde. Wäre es wieder so eine Bänderverletzung gewesen oder so Muskelprobleme, dann hätte ich es anders gesehen. Aber so, ja.
Cool. Ja, sehr cool. Sehr cool.
Ganz, ganz tolle Nachricht. Die nächste tolle Nachricht. Holger Badstuber dreht wieder seine Runden auf dem grünen Rasen.
Ja,
das hat mich sehr gefreut. Lauftraining, das ist echt schön. Welcome back, Holger. Seit 7 Monaten zum ersten Mal wieder, echt krass.
Ja, das stimmt.
Er war ja schon mal so weit, gell?
Ja. Die ursprüngliche Verletzung ist sogar schon über ein Jahr her. 14 Monate sind es. Oh, gegen Dortmund war das.
Es ist so krass.
Unfassbar, gell? Dass man so lange Pause machen kann und dann kriegt man Kreuzband eingesetzt und alles Mögliche und hat trotzdem noch eine Chance auf so Spitzensport. Das finde ich ist schon was Besonderes.
Ja, das ist toll.
Mal schauen, wie es jetzt wird mit ihm, ja.
Ja, es ist schon krass. Er kommt halt in eine Welt, die sich eigentlich, ich will jetzt nicht sagen, komplett verändert hat, aber es hat sich halt so viel getan in diesem Jahr.
Ja.
Wir haben die Champions League gewonnen und alles. Das ist einfach Wahnsinn.
Mal schauen, ob er da nicht unter die Räder kommt bei dieser Geschwindigkeit, die da vorgelegt wurde. Ob er da sozusagen sich so schnell wieder angliedern kann, dass er eine wirkliche Option für Guardiola ist, ist die Frage.
Ja, es wird interessant, weil wir ja anscheinend auch noch einen Top-Innenverteidiger holen. Das heißt, gut, Van Beuten wird weg sein, aber dann haben wir halt trotzdem wahrscheinlich noch, wobei bei Dante gibt es ja auch Gerüchte, aber das glaube ich irgendwie nicht, dann haben wir halt Dante, Boateng, Badstuber plus einen Topmann. Ja. da wird's schon eng wahrscheinlich. Also das wird man schauen müssen. Ich würde ja mich freuen, wenn er wieder zurückkommt und seine Form wieder so findet. Das wäre einfach toll.
Ja, wir werden es sehen. Ich bin gespannt. Ja,
wir werden es sehen. Eine etwas seltsame Meldung kam dann von Ribéry rein, der jetzt für mindestens 2 Spiele ausfällt. Und zwar, weil er einen Bluterguss am Gesäß hat und dieser Bluterguss drückt auf einen Nerv und deshalb musste er quasi notoperiert werden.
Unfassbar, oder? Blauer Fleck am Arsch und du hast und du musst operiert werden.
Hat Wahiba ihn noch so ein bisschen wegen seiner Eskapaden versohlt oder was ist da los?
Da muss ja schon, wenn ein Pferd reintreten, dass das so ist. Also ich kann mir nicht vorstellen, wie man so eine Verletzung erlangt.
Ja, es ist
unfassbar. Unfassbar. Ja, und jetzt hat er eine Drainage drin. Das Blut fließt ab, sagte Matthias Sammer. Es kommt in literweise in Strömen aus seinem Hintern. Und dann, wenn das Blut weg ist, kann man nachgucken, ob es vielleicht sogar ganz schnell gehen kann. Dann ist er gegen, ich glaube, es war sogar gegen Hamburg wieder in Gespräch. Oder wenn es eben, wenn man das Blut, wenn das Blut weg ist und man kann reingucken und es ist nicht ganz so gut, dann kann es länger dauern.
Mhm. Mal schauen, muss man mal gucken.
Ja.
Noch eine gute Neuigkeit zum Thema Dauerkarten in der Südkurve. Da geht der Verein ja wirklich in großen Schritten irgendwie auf die Fans zu. Und zwar gibt es jetzt wohl so die neue Situation, dass man seine Dauerkarte mindestens in 8 Bundesligaspielen benutzen muss. Sonst verliert man seinen Anspruch auf eine Jahreskarte. Das oder beziehungsweise danach behält sich der FC Bayern das Recht vor, diese Karte zu kündigen. Das ist ja auch nochmal was ganz anderes. Aber es finde ich schon gut, weil es wurde wohl ermittelt, dass im Schnitt 1000 Jahreskarten im Unterrang der Südkurve pro Spiel nicht genutzt werden. Das finde ich jetzt schon krass. Wenn dann 1000 Leute nicht rein können, bloß weil andere da nicht hingehen und nur bei den Top-Spielen reingehen, finde ich schon heftig.
Ja, ich finde das auch eine gute Sache, vor allem, weil das ganze Jahr, zumindest wurde es so formuliert, auf einem Dialog sozusagen fußt, der eben mit dem Arbeitskreis Fan-Dialog eben stattgefunden hat. Und das heißt sozusagen, das ist nicht einfach irgendwie ja so ein Zuckerl, das der FC Bayern hinschmeißt, sondern es ist tatsächlich auf fruchtbaren Gesprächen sozusagen fußend. Und sowas finde ich ja immer gut.
Ja. Cool. Bevor wir zu einem kleinen Hauptthema der Sendung kommen, habe ich auf Twitter noch eine ganz interessante Grafik aufgeschnappt, und zwar ein Vergleich von Bayern München und Borussia Dortmund der Ausgaben sowohl für Gehalt als auch für Transfers im Jahr 2012, in der Saison 2012-2013. Und da kam halt raus, dass wenn du beide Summen zusammenzählst, es quasi einen Unterschied von 272 Millionen Euro gibt, die Bayern mehr ausgibt in der Saison als Borussia Dortmund. Und das fand ich dann schon irgendwie eine wahnsinnig krasse Zahl. Also wir geben quasi mehr als doppelt so viel Geld für Transfers und Gehälter aus wie Borussia Dortmund.
Ja, wir zahlen vor allem so gut 50 Millionen Euro mehr nur an Gehältern, was die an Gehältern und an Transfersummen bezahlen.
Ja, genau. Also wir zahlen wohl so 202 Millionen Euro Gehälter und Dortmund zahlt 65 Millionen Euro Gehälter. Und klar, dass dann ein Lewandowski lieber zu uns kommt, als dort weiterzuspielen, weil er bei uns halt einfach viel mehr Geld verdient. Mein Gott, darüber braucht man nicht reden. Das sind Vollprofis und die haben auch Berater.
Ich finde, da muss man schon, kann man schon drüber reden, weil es heißt immer so, ja, das Dortmunder Modell ist so erfolgreich und so. Das stimmt schon, aber das ist nur so lange erfolgreich, wie die nicht so wirklich erfolgreich sind. Weil wenn die so richtig erfolgreich werden, dann bricht es zusammen. Genau, dann bricht dieses Modell eben zusammen. Und dann musst du entweder deine Einnahmen so krass steigern, dass du eben dieses Gehaltsgefüge sozusagen zusammenhalten kannst und dann eben dementsprechend die Gehälter auch erhöhen kannst. Oder du musst die Leute ziehen lassen. Oder du musst sagen, ja, wir dürfen nicht so erfolgreich werden sozusagen. Also das ist irgendwie so ein Modell, das Dortmunder Modell, so geil es auch war, die Zeit, wo es einfach da so mega abgegangen ist. Es hat aber irgendwie ein Verfallsdatum.
Ja, ja, klar.
Zumindest wie der Fußball heute funktioniert, hat so ein Modell ein Verfallsdatum.
Ja, ich finde es auch interessant, dass sich alle so aufregen gerade oder so beschweren, dass Dortmund so viel Verletzungspech hat. Aber wenn du halt einen Spielstil hast, der komplett ausgerichtet ist auf das Ackern von vielen Kilometern, auf extreme Belastung und so, dann musst du dich da halt auch nicht wundern, wenn du immer am Maximum spielst, weißt du, dass du dann auch viele Leute ja verausgabst und Verletzungen provozierst. Ja.
Ja, so ist es.
Genau, so schaut's aus. Und jetzt kommen wir zu einem kleinen Thema von uns. Und zwar ist Bastian Schweinsteiger kurz davor, zurückzukommen. Er ist wieder im Mannschaftstraining. Es sieht alles wohl ganz gut aus. Und ich denke mal, dass wir ihn, keine Ahnung, im Heimspiel gegen Freiburg wieder im Kader begrüßen können. Und wir haben dazu auf Facebook und Twitter in unserer Erfolgsfrage recht polemisch gefragt, Auslaufmodell Schweinsteiger, was passiert mit Schweinsteiger, wenn er wieder fit ist? Und ja, da haben wir auch ein bisschen Schelte für gekriegt. Unter anderem der liebe Napto FCB hat uns geschrieben, Bild-Zeitungsniveau. Und der Steff Hauser, überrascht dich das? Das macht mich jetzt schon ein bisschen traurig. Also, dass wir so schlimm sind wir doch auch nicht. Wir haben das doch nur gemacht, damit wir hier ein bisschen Antworten kriegen von euch. Kleine Provokation.
Tja.
Genau, Ich würde sagen, wir gehen dann einfach mal die Antworten durch und geben selber zum Thema noch unseren Senf ab und schauen einfach mal, was unsere Hörer denn dazu so zu sagen haben. Nico, möchtest du anfangen oder soll ich anfangen?
Ich möchte anfangen. Oh, ich sehe gerade, okay. Die Frage ist erst vor 39 Minuten gestellt worden.
Jo.
Das heißt, die Antwortzahl wird auch nicht so hoch sein. Aber der gute alte Ralf sagt, oh, hallo, zwei Aufnahmen zur Tatortzeit, das ist schlecht. Okay, ja, das verstehe ich. Schweinsteiger wird langsam ans Team geführt und Lahm im Mittelfeld ersetzen, da bei den jetzt anstehenden schweren Spielen Rafinha hinten rechts nicht stark genug ist. Grüße von Ralf. Okay.
Ja, das ist ja auch immer so die Sache, die ich halt glaube, dass sie passiert. Dass halt einfach Lahm wieder zurück auf seine angestammte Position geht, in die Außenverteidigung. Und dadurch eine vakante Stelle im Mittelfeld entsteht und dann vielleicht halt Schweinsteiger in diese Position geht. Aber ich glaube halt irgendwie, dass Thiago relativ gesetzt ist bei Guardiola. Und dann haben wir halt für Martinez, für Kroos und andere Leute, die auf der Position noch spielen können, eigentlich nur eine Stelle frei.
Ja, ich bin auch überrascht, dass was meine Gefühle jetzt diesbezüglich anbelangt, die sind nämlich total zwiegespalten. Einerseits ist natürlich das mit Schweinsteiger total tragisch, wenn man sagt, man vermisst ihn momentan nicht, aber leistungsmäßig her ist es tatsächlich kein Problem, dass der momentan nicht da ist. Und deswegen weiß ich ehrlich gesagt nicht, es fühlt sich so ein bisschen so an wie so ein Dinosaurier, der gerade momentan einfach so ein bisschen am Aussterben, möchte ich jetzt nicht sagen, ist, aber ich finde den gerade irgendwie total verzichtbar.
Na, er passt halt einfach auch nicht so in dieses System rein wie Thiago jetzt von Guardiola. Der Schweini will ja immer dieses, spielt ja oft auch, ja, er kontrolliert den Rhythmus des Spiels viel stärker selbst. Er bringt, nimmt auch mal Tempo raus, macht das Spiel mal ein bisschen langsamer. Und Thiago spielt halt immer wahnsinnig schnell. Der spielt dieses schnelle Kurzpassspiel einfach von Guardiola. Und ja, ich bin da auch echt gespannt, was dabei rauskommt. Das wird echt interessant. Der FCB-Fan 35 sagt dazu auf Twitter, ich hoffe, Schweini schafft es, aber ob er nochmal in seine alte Form kommt, bezweifle ich. Vor allem seine Schnelligkeit ist das Problem.
Ja, krass, ich hoffe, Schweini schafft es. Wie schlimm ist es eigentlich, sowas zu sagen? Ja, aber es ist wirklich momentan so, ja.
Ja, also mein Gott, Thema Schnelligkeit kann ich jetzt nichts zu sagen, aber er hat halt wirklich einfach junge, heiße Spieler in seinem Rücken, die da unbedingt auch auf die Position rein wollen. Ich meine, was ist mit Martinez? Also es ist interessant.
Schweinsteiger, der neue Thorsten Frings.
Oh, ey, also so kannst du wirklich vom Fußballgott nicht sprechen, ganz ehrlich.
Ja, also ein bisschen krass, das stimmt, ja. Aber ich habe ähnliche Gefühle momentan. Naja, gut. Der Felix sagt, auf die Bank. Naja, ich mache gleich weiter, weil der Wolfgang schrieb nämlich noch hinterher, die Besten werden spielen und wenn er sich dementsprechend empfiehlt, wird das sein. Ansonsten kann er sich eben auf die teuerste Bank der Welt setzen. Ja, krass, wie das Leistungsprinzip dann auf einmal zählt und sozusagen diese emotionale Verbundenheit nicht mehr ganz so wichtig ist. Ich möchte es da niemandem Vorwurf machen, weil das Gleiche gilt ja für mich momentan auch, dass man einfach so zwiegespalten ist, aber wenn die Besten spielen, dann hat man momentan so das Gefühl, dass dann Schweinsteiger nicht spielt.
Ja, Mai, es ist halt schwer für ihn wieder in die Mannschaft zu kommen. Ich bin da echt gespannt. Da wird Pep sehr sensibel sein müssen, weil das wird ihm auch einigen Unmut der Fans einbringen, wenn Schweinsteiger nicht spielt. Aber ich bin gespannt. Zum Beispiel die FC Bianca 1900, die ja auch für diese tollen Filme bei YouTube verantwortlich ist, schreibt, was soll schon passieren? Er wird wieder der Boss, Fußballgott.
Ja, ist so geil, weil man hat echt so ein Teufel und einen Engel auf der Schulter und der eine sagt, ach komm, das ist der Schweinsteiger, ist der Fußballgott, der steht für den FC Bayern wie kaum ein anderer. Und der andere sagt, oh, Achtung, tippt so an die Tafel, Leistungsprinzip. Und bei ihr kann man halt so richtig gerade sehen, ja, da geht es tatsächlich nur um das emotionale Moment.
Ja, aber er ist ja auch wirklich ein mega guter Spieler. Also wenn er in Topform ist, dann wird es auch ein Thiago und so schwer haben, an ihm vorbeizukommen, weil er hat halt auch in der Defensive eine ganz andere Präsenz als Thiago. Thiago ist halt einfach so ein kleiner Wicht, jetzt mal bildlich gesprochen, gegenüber Schweinsteiger.
Thorsten Frings war auch ein guter Spieler.
Ach, Die kosten Frings, ey. Der Lutscher. Also, ich weiß nicht. Der Simon sagt, ich sehe ihn auf der 8. Die alleinige 6 können bei uns meiner Meinung nach nur Martinez und Lahm spielen. Aber selbst auf der 8 wird es Schweini sehr schwer haben. Thiago wird bei Pep immer gesetzt sein und Götze und Kroos haben bei Pep bis jetzt sehr gute Spiele gemacht.
Ja, ein ähnliches Horn schlägt ja auch Forensick45. Der sagt, als alleiniger Sechser keine Chance, zu unkreativ nach vorne, zu langsam nach hinten. Aber Doppel-6 geht immer noch, was so bedeutet, man kann seine Schwächen durch einen guten Spieler kompensieren. So lese ich das zumindest.
Der @FCB-Login hat eine ganz interessante Beobachtung gemacht. Oder was heißt Beobachtung? Er hat gesagt einfach, gestern Doppel-6 mit Martinez gegen die Nürnberger Lahm-Abdeckung.
Ja. Stimmt, vielleicht gar nicht mal so schlecht in solchen Spielen, wo einfach solche Anspielstationen wie Lahm sozusagen zugestellt werden. Ich glaube, Lahm hatte so wenig Ballkontakte wie noch nie zuvor in der ersten Halbzeit. Aber man muss natürlich sagen, dann stellen die halt einfach Schweinsteiger zu.
Ja, und Thiago macht halt wirklich einfach diesen Schweinsteiger-Job. Er macht auch das, was Schweinsteiger immer gemacht hat, der sich dann quasi auf eine im Spielaufbau auf eine Innenverteidigerposition zurückgezogen hat und dann von dort aus das Spiel angekurbelt hat. Und ja, das macht halt jetzt hat Thiago gemacht zum Beispiel.
Ja,
C. Pernak sagt, er wird seine Qualität wieder ins Spiel einbringen, egal auf welcher Position. Fußballgott.
Okay. Da spricht wieder das Engelchen von der rechten Schulter. Der Julian sagt, ich hoffe, dass er es schafft, sich wieder in die Mannschaft zu spielen. Bei Pep ist alles möglich. Ansonsten geht er noch ein Jahr nach Katar und danach als Offizieller zurück zum FCB. Krass, weißt du, wie
schnell jetzt die Leute schon damit abschließen, hey.
Ja, ich bin aber auch so, ich muss ehrlich sagen, es ist ganz schwer, sozusagen so zu argumentieren. Und ich glaube, wir werden da noch ordentlich Schelte für kassieren. Aber es ist schon irgendwie so. Ich meine, er ist jetzt auch nicht mehr so der Jüngste. Ich glaube, so die WM wird so sein letztes großes Turnier sein, wenn man jetzt mal die Champions League sozusagen außen vor lässt. Und das heißt, ich glaube, das braucht mir jetzt kein Super-Orakel zu sein. Aber nach Katar ist vielleicht jetzt auch noch ein bisschen zu früh. Aber wo soll der sonst hin? Bei einem anderen deutschen Club sehe ich ihn jetzt nicht.
Und er hat halt auch wirklich viele Verletzungssorgen, das muss man ja auch sagen. Also er hat immer wieder Probleme mit dem Sprunggelenk und so. Ja. Und wenn du dir jetzt anschaust, das ist zwar nur ein kleiner Wert, aber es war jetzt auch diese Riesenbohai um den Rekord, 185 Ballberührungen von Thiago in einem Spiel gegen Frankfurt. Und er hat halt den alten Rekord von Schweini mit 155 einfach mal massiv übertroffen.
Ja.
Klar, es ist jetzt nur ein Punkt und ein statistischer Wert, aber trotzdem. Der Nobilor sagt ein bisschen scherzhaft, er wird weiterhin einen enormen Beitrag zum Erfolg der Mannschaft leisten, in Klammern also der Basketballer. Und dann sagt er aber, Bastian Schweinsteiger wird es nicht einfach haben, nach der Verletzungspause zurückzukommen, wird sich erstmal in der Liga einspielen. Mein Gefühl, er wird am Ende der Saison noch sehr wichtig sein, dazu darf man aber nicht vorher gegen Arsenal rausfliegen.
Ja, das haben wir ja irgendwie mit Robben auch schon mal gedacht, gell? Dass der irgendwie, keine Ahnung, so ein bisschen sich von der Mannschaft entfernt und wegdriftet. Und dann
dass
hat
er
auch
unter Pep keine Chance hat.
Gell? Ja, genau. Und dann hat er einfach noch so super wichtige Dinger gemacht und sich so gut eingefügt. Ich hoffe, dass wir da überrascht werden alle.
Ja.
Und ich meine, was man Pep auf jeden Fall nicht madig machen kann, ist, der ist halt einfach einer, der aus dem Spielermaterial, das er hat, einfach perfekt die Stärken raussuchen kann. Der hat nämlich nicht versucht, einfach irgendwie das Barcelona-System da oben drauf zu stülpen, sondern er hat einfach genau das analysiert, was man hat und hat sozusagen da das Beste rausgesucht. Und wenn er eine Funktion für Schweinsteiger hat, dann wird der vielleicht nicht gesetzt sein, aber er wird halt sozusagen dann sein Rädchen im Getriebe sein.
Ja, ich denke, der wird da einfach mehr rotieren und auch diese Sache nutzen, um Feuer und Motivation für die anderen Spieler zu haben. Das ist schon gut. Ich meine, Konkurrenz ist nie schlecht. Wenn wir einen geilen Kader haben, ist perfekt.
Ja.
Jo. Der Aktenschubser sagt, mit seiner Erfahrung wird er uns noch helfen in den engen Partien in der Champions League. Er kann Spiele entscheiden, siehe Champions League-Finale.
Ja, wie gesagt, wenn er seine Funktion irgendwo findet oder wenn Pep seine Funktion irgendwo findet, dann würde er das nutzen.
Inwiefern war Schweinsteiger im Champions-League-Finale spielentscheidend? Also er hat ein gutes Spiel gemacht, aber also jetzt, keine Ahnung.
Ich kann jetzt da aus meinem Gedächtnis keine einzelnen Szenen mehr rausziehen, bis auf das Tor von Robben. Aber ja. Muss ehrlich sagen, ja, da ist tatsächlich meine kognitiven Ressourcen sind da erschöpft.
Okay, und gerade kam noch eine Antwort auf Facebook rein, die kann man ja auch noch schnell vorlesen. Ich drücke Refresh. Mein Gott, ist das live hier, was wir alles machen.
Mein Gott, hey, was hast du anders erwartet? Das ist wie bei der Bild.
Genau. Der Tom Sawyer, du Arsch. Tom Sawyer sagt, er spielt sich mit einer Ausnahmeleistung bei der WM zurück in die Stammelf. Doppel-6 mit Thiago, sonst folge ich der Meinung von Ralf Heuer.
Jo. Sehr schön. Wie,
ja, wie siehst du es denn persönlich? Was glaubst du, wie siehst du es? Wie wird es ausgehen?
Also, ich hoffe, dass er seine Funktion irgendwie findet in diesem Gesamtkonzept, aber so mein Gefühl ist tatsächlich, dass das nichts mehr wird. Ich glaube, auch bei Bartstuber wird das nichts mehr. Ich glaube, der wird keine große Rolle mehr spielen bei uns, sportlich gesehen.
Ich glaube, dass Pep schlau genug ist, den Schweinsteiger spielen zu lassen, einfach auch, weil das Umfeld das will. Vielleicht nicht immer, aber doch relativ oft. Es ist auch so, dass wenn man sich die Aufnahmen vom Trainingslager und so anschaut, dass er ganz oft mit auf Schweinsteiger Bezug nimmt und ihn im Training so angesprochen hat und so. Also ich glaube schon, dass Schweinsteiger nochmal, wenn seine Fitness es zulässt, einen gewichtigen Part spielen wird für den FC Bayern. Wo ich mir nicht so sicher bin, weil einfach die Konkurrenz riesig ist und er wirklich so lange jetzt gefehlt hat, ist tatsächlich auch Bartstuber. Ich kann das auch überhaupt nicht einschätzen. Wie ist es vom Gefühl, von der Psychologie her, wieder voll in so einen Ball reinzugehen, wenn du halt so lange verletzt warst und immer wieder Angst haben musst, dass du dich nochmal verletzt?
Ja.
Das weiß ich nicht.
Ja, vor allem, wenn du es schon mal hinter dir hattest, die Situation, und du wurdest halt übelst bestraft einfach, dass du es gemacht hast und bist dann wieder 7 Monate weg. Oder noch länger. Ja.
Also es wird interessant, es bleibt auch interessant. Das sind halt so die kleinen, was heißt kleinen, die Dinge, die als Bayern-Fan jetzt halt gerade spannend sind. Ich wünsche mir auf jeden Fall, dass die halt wieder fit zurückkommen. Und ich finde es halt einfach, die beiden gehören zum FC Bayern, auch mit der Tradition. Beides sind echte Bayern und so. Und das sind Jugendspieler. Ich freue mich einfach, wenn die bei uns spielen.
Aber ich bin eigentlich auch ganz, ich bin ganz glücklich, dass andere auch diese Gefühle haben, die sich so denken, ja, also irgendwie sei es ersetzbar, aber es tut mir voll leid, dass ich das denke. Und es tut mir noch leider, dass ich das sage. Da bin ich ganz froh, dass ich nicht alleine bin, dass da so mehrere in dieses Horn stoßen.
Ja, vielen Dank für eure Antworten, vor allem die ja auch jetzt so spontan kamen. Das freut uns natürlich immer wieder. Und wir wollen kein Bild-Zeitungsniveau haben, aber eigentlich ist es ja auch fast schon ein Loper, die Bild-Zeitung wird ja immerhin, verkauft sie sich ja oft. Ja, war ja bloß ein bisschen provokant, dass ein paar Antworten kommen, hat geklappt.
Da brauchst du dich nicht entschuldigen für, ich fand das super und eigentlich kann man tatsächlich auch Erfolg mehr an den Hatern messen, als an denen, die sagen, ja, das habt ihr gut gemacht. Deswegen, mich freut sowas immer.
Ja, okay, dann machen wir doch noch eine kurze Vorschau. Mein Gott, wir spielen jetzt am Mittwoch 20.30 Uhr DFB-Pokal in Hamburg gegen eine völlig verunsicherte Hamburger Mannschaft. Ich logge mich jetzt mal noch schnell bei Twitter ein und schaue, ob sie schon Magath haben oder was los ist. Ja, es wird. Felix Magath ist dem Aufsichtsrat telefonisch zugeschaltet, um den weiteren Ablauf. Magath im Anmarsch. Ja, mal schauen, wer dann wirklich auf der Bank sitzt.
Ja, wie. Es wird jetzt dann Schlagzeilen hageln. Ja, ein angenockter Boxer ist der gefährlichste oder ein angeschossenes Schwein ist das gefährlichste. Ich glaube, wir werden die einfach total plattwalzen und spätestens dann kommt Magath.
Also ich kann mir jetzt auch nicht vorstellen, dass die da irgendeinen Stich gegen uns machen. Und dann, ach Gott, ja, dann das nächste Spiel zu Hause gegen Freiburg.
Ja, ich glaube, Gott, das hört sich so schlimm an, wenn man sagt, ja.
Aber im Hinspiel haben wir nur 1-1, glaube ich, gespielt, oder? War das nicht so? Glaube schon.
Kann ich mich in dieser erfolgsverwöhnten Saison nicht mehr dran erinnern. Aber was ich noch viel wichtiger finde als Freiburg ist Arsenal London.
Ja, das
die
ist halt
kommen nämlich.
Die kommen, aber da werden wir ja wahrscheinlich vorher noch eine Sendung machen, oder?
Ja, das stimmt, weil die sind auch momentan mächtig am Arsch.
Ja, die haben 1-5 verloren, gell?
Naja, gegen Liverpool.
Aber sonst sind sie nicht im Arsch, die sind voll gut eigentlich gerade.
Also die haben ja gerade eine übelste Klatsche bekommen.
Ja, eine Klatsche.
Ja, so ist es halt. Eine Klatsche macht dich zum Krisenclub.
So schnell geht's in der heutigen Zeit, ja klar. Der Boulevard braucht neuen Stoff.
Ja, ja.
Zack, zack, zack. Wir brauchen neue Bild-Zeitungsthemen hier. Ja, cool. Ja, ich würde sagen, wir sind durch, oder?
Ich glaube ja.
Dann hören wir uns demnächst wieder in diesem Theater und vielen Dank fürs Zuhören live und an den Geräten. Ciao, Servus und gute Nacht.
Ciao. Ciao.
Alle Informationen rund um unseren Podcast findet ihr unter www.erfolgsfans.com. Erfolgsfans, der FC Bayern München Podcast. Von Bayern Fans für Bayern Fans.